Die große Wut deines Kindes fordert dich heraus, vielleicht sogar die Wutanfälle. Dann ist Wut mach's gut für dich. In dem 12-Wochen-Programm zeige ich dir, wie du anders mit der Wut umgehen kannst und wir finden gemeinsam einen Weg zu mehr Harmonie und Halt in deinem Familienalltag. Start der Pre-Works ist am 25. April. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung, ja die Beziehung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis in Köln oder online, in Kursen, Seminaren und Online-Programmen wie dem Programm Wut mach's gut. Und natürlich, ich unterstütze dich jede Woche hier im Podcast mit Motivation, Inspiration und Wissen rund um dir das Leben mit Kindern. Wenn dir das gefällt, dann lass mir gerne ein Like da, wo immer du den Podcast hörst. Eine kleine Rezension, freue ich mich sehr drüber und es hilft einfach diese Botschaft, wie wir anders mit Kindern umgehen können, zu verbreiten. Dir dafür ein großes Dankeschön.
Weil die Gesellschaft annimmt, dass Mütter für Mutterschaft geboren sind. Dass Mütter das alles instinktiv können und dass Mütter ihre Erfüllung darin finden und dass die Mutterliebe etwas ist, die einfach sofort da ist und alles Negative ausradiert. Und deswegen nimmt die Gesellschaft an, dass Mütter einen ja gar nicht brauchen. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil Mütter brauchen jede Art der Unterstützung und vor allem auch emotionale Unterstützung.
In dieser Folge geht es um die Muttergefühle. Allerdings nicht um die in Pastellfarben gezeichneten Muttergefühle, wie wir sie vielleicht auf Instagram, auf manchen Kanälen sehen, sondern es geht um die Muttergefühle, die eher so dunkel sind oder landläufig als negative Gefühle bezeichnet sind. Ja, ich persönlich bin der Meinung, es gibt keine negativen Gefühle. Gefühle haben keine Vorzeichen, pflege ich immer zu sagen, sondern Gefühle haben alle. Jedweder Färbung haben eine Funktion und damit einen hohen Wert. Mehr dazu gleich in der Folge. Wenn du mit den großen Gefühlen deines Kindes strugglest, ja, insbesondere der Wut, insbesondere Wutanfälle, dann nochmal der Hinweis auf mein Programm Wut mach's gut. Mein Anspruch an das Programm ist, dass du lernst zu verstehen, was sind Gefühle, wie funktionieren die, wie funktioniert und tickt mein Kind und wie tick ich selbst. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, dass du einen neuen Umgang damit findest, mit diesen Gefühlen. Und da möchte ich dir nichts, keine fertige Schablone überstülpen, sondern mit dir gemeinsam einen persönlichen Weg für dich rausfinden, dein Weg, wie du anders mit diesen großen Gefühlen umgehen kannst. Deswegen ist das auch ein Programm für nur wenige Menschen. Ja, das ist eine kleine, überschaubare Gruppe. In 3 Monate bin ich an deiner Seite. Wenn dich das interessiert, schau auf meine Seite christopher-end.de, findest du alle Informationen dazu. Jetzt aber zurück oder weiter im Text. Zum Gast der heutigen Folge, Marlene Helene. Marlene ist Autorin und schreibt im Netz und in Büchern übers Muttersein und das auf eine humorvolle Art und Weise. Ihr erstes Buch hieß Man bekommt ja so viel zurück, Leitfaden für verwirrte Mütter. Mittlerweile sind 4 Bücher erschienen, ihr neuestes heißt Ich liebe meine Kinder machen mich fertig. Muttergefühle von Hach bis Ach. Hallo Marlene, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Du hast ein neues Buch geschrieben und eigentlich, also erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Dein erstes, du schreibst ja eigentlich lustige Bücher, dachte ich, aber in deinem neuen Buch taucht jetzt plötzlich ein sehr umständliches Wort auf, könnte man sagen. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat sie es gewählt, weil es auch ein bisschen lustig klingt. Ne? Ambiguitätstoleranz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Genau, also es klingt tatsächlich ein bisschen lustig und ich habe mir wirklich eine Tonaufnahme anhören müssen, wie man es ausspricht. Aber es beschreibt so ziemlich genau das, was ich sagen will, nämlich die Fähigkeit, Vieldeutigkeiten und Unsicherheiten und verschiedene Gefühle gleichzeitig anzunehmen und aushalten zu können. Und darum geht es in meinem neuen Buch, um Muttergefühle. Und zwar nicht nur um diese bekannte groß besprochene Mutterliebe, sondern auch um diese ganzen anderen Gefühle, die Mütter haben. Von Müdigkeit bis Angst, bis schlechtes Gewissen, bis Neid. Und all diese Gefühle können nebeneinander stehen, ohne sich was wegzunehmen gegenseitig.
Mhm. In deinem Buch schreibst du auch den schönen Satz, Muttergefühle sind ein Regenbogen an Emotionen. Wenn ich jetzt Neid, Müdigkeit und was das andere höre, denke ich mir, das ist aber jetzt ein dunkler Regenbogen.
Ja, aber so ist das eben im Leben. Mhm. Auch ein Regenbogen, wenn wir vielleicht mal genau hingucken würden, der hat bestimmt auch dunklere Farben. Also und das ist ja genau das, was es ausmacht. Und alles zusammen, all diese Farbpaletten zusammen ergeben ja diese wahrhaftige Elternschaft, wie sie eben ist und kein Zerrbild, wie wir es oft so vorgegaukelt bekommen.
Wir versuchen eigentlich, ein Bild hinterherzulaufen, das gar nicht der Wirklichkeit entspricht, meinst du?
Absolut. Und das hat mich auch in meinen ersten Jahren als Mutter tatsächlich belastet, weil ich immer dachte, das müsste doch aber alles noch viel, viel wunderbarer sein, weil ja alle nur darüber sprechen, wie wunderbar es immer ist. Aber ich bin halt einfach nur sehr, sehr müde im Moment oder wütend oder habe Angst und komme gar nicht so richtig damit klar. Und natürlich liebe ich meine Kinder, wie verrückt, und ich habe mir das gewünscht. Aber dass diese ganzen anderen Gefühle da auch noch so eine große Rolle spielen, das war mir gar nicht klar.
Wie kommt es, dass wir über diese anderen Gefühle nicht sprechen oder dass die aus unserem Blickfeld entschwunden sind?
Ich glaube, insbesondere Müttern ist es doch sehr eingeimpft sozusagen, dass sie, sobald sie Mutter werden, ihre Erfüllung gefunden haben und dass die Liebe zum Kind alles Negative überstrahlt. Mhm. Und sobald man mal was Negatives äußert oder eben nicht alles regenbogenrosa ist, wird einem ja gerne als Frau die Mutterliebe abgesprochen. Und diese Angst, dass das passieren könnte, hindert uns daran, darüber zu sprechen.
Mhm. Jetzt bin ich wieder erschrocken, wie tief diese Bilder wirken. Ne? Auf einer Weise weiß ich das ja auch, aber im Gespräch merke ich dann mit dir, dann denke ich mir, das ist schon krass. Ne? Anfang des 21. Jahrhunderts und wir haben dann irgendwelche Bilder, die sehr weit zurückreichen. Ne? So.
Ja, unbedingt. Ich bin auch mit diesen Bildern einfach aufgewachsen, weißt du, dieses von der Waschmittelwerbung bis über die Vorabendserien, diese ganzen glücklichen Familien, diese Mütter, die ihre Erfüllung gefunden haben, aber auch in der heutigen Zeit, wenn du Instagram aufmachst oder andere soziale Netzwerke und alles strahlt und alles ist super glücklich und in Watte gepackt und du merkst aber, ja, aber bei mir ist es ja gar nicht so. Und ich hatte wirklich große Ansprüche. Ich wollte einfach die beste Mutter der Welt für meine Kinder sein. Ich habe meine Kinder, da war diese Liebe war so groß und ich wollte alles so sehr richtig machen.
Ja.
Und dann kamen mir aber so Gefühle dazwischen und ich hatte deswegen ein schlechtes Gewissen.
Das schlechte Gewissen kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Ich frage mich gerade, diese Bilder, klar, medial vermittelt, verstehe ich. Aber meine Mutter war jetzt nicht immer glücklich, ne? War auch nicht immer freundlich. Wie war das bei dir, wenn du das teilen möchtest?
Nee, ich bin auch nicht in dieser Vorabendserienfamilie aufgewachsen. ich bin auch Scheidungskind und bei uns war das war auch so nicht zu Hause. Und meine Mutter war ganz, ganz gewiss nicht durchgehend glücklich und auch eher viel gestresst und sowas. Aber ich hatte einfach so hohe Ansprüche an mich und ich wollte einfach alles richtig machen. Und richtig war in meinem Kopf eben dieses Bild dieser wahnsinnigen, glücklichen Familie am Tisch aus der Persil-Werbung.
Mhm. Also irgendwie Persil-Werbung gemischt mit Instagram und ein Schuss, keine Ahnung, Nazis und
ja, auf jeden Fall Mutterkreuz-Vorbild irgendwie, genau.
Und bürgerliches Aufkommen des Bürgertums und diese ganzen Bilder, ne? Biedermeier und so. Das ist schon ein echtes Mix, weil ich denke mir auch, klar, ich kenne diese Bilder, aber gesehen habe ich ja jemanden völlig anderen. Ne? So.
Ja, wobei du trotzdem denkst, und ich finde, vielleicht jetzt nicht als Kind, da habe ich vielleicht gar nicht so viel über andere Familien nachgedacht. Mhm. Aber auch am Anfang meines Mutterseins habe ich mich doch schon stark auch verglichen und habe in andere Familien reingeguckt und vergessen, dass ich ja gar nicht die Wahrheit sehe, sondern nur das, was man mir präsentiert. Und was man präsentiert, ist ja in aller Regel das Perfekte. Und dann habe ich immer gedacht, naja, bei allen anderen klappt das ja so wunderbar, nur bei mir nicht.
Ich freue mich heute auch noch, wenn Besuch kommt, weil ich weiß, dann räumen wir alle zusammen mal auf.
Ja, und jeder sagt doch, also frag doch mal eine Mutter, eine junge Mutter, eine frisch gebackene Mutter, wie geht's dir? Dann wird die dir sagen, es ist alles fantastisch. In der Regel sagt die das. Und wenn du mal drüber nachdenkst, das kann doch gar nicht alles fantastisch sein in dem Moment.
Mit dem Vergleichen, hast du gerade angesprochen, wenn du in andere Familien geguckt hast, worauf sind Mütter neidisch so, wenn die sich vergleichen? Was sehen die da? Den besseren Kinderwagen, den fürsorglichen Mann, das große Auto? Was ist das? Die ausgeglichenere Mutter?
Ich glaube nicht, dass es so sehr die materiellen Dinge sind, auf die Mütter gegenseitig neidisch sind. Also habe ich jetzt zumindest bei mir nicht erlebt. Es ist eher dieses Gefühl, andere wuppen das so ganz leicht aus dem Handgelenk heraus und kriegen das alles so problemlos hin und sind scheinbar dafür bestimmt, für dieses Muttersein. Und bei denen wird niemand morgens noch kurz vor 8 krank oder die haben nie Flecken auf der Bluse und die haben nie Streit mit dem Mann und da klappt alles mit der Aufteilung. Das war eher so das, was ich gefühlt habe, wenn ich mir andere Mütter gerade auch medial angeschaut habe.
Mir kam gerade das mit dem, das ja hilft, wenn wir da ehrlicher sind.
Ja.
Wenn wir alle uns ehrlicher zeigen. Und zugleich kam mir aber öfters mal, wenn Menschen sehr ehrlich sind, auch medial, dass ich denke, musst du das jetzt alles auspacken hier an der Stelle? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also gerade wenn es um Beziehungssachen geht, ne? Auch Menschen, die im Rampenlicht stehen oder, ne? Oder ob es Insta ist oder sonst wo ist. Und dann denke ich mir, an manchen Stellen mir zu viel Information. Ne?
Ja, das verstehe ich total. Also das kenne ich auch. Ich gebe gar nicht so viel, also ich gebe Dinge preis, online zum Beispiel, aber ich gebe tatsächlich, wenn man mal genau hinguckt, gar nicht so viel über mein wahres Familienleben preis, weil ich möchte diese Privatsphäre, vor allem die meiner Kinder, schützen. Also ich erzähle relativ wenig darüber, was für Noten meine Kinder schreiben oder was für Krankheiten sie gerade haben oder was für einen Struggle sie durchleben, sondern es geht eher um mich und um meine Gefühle und um meine Probleme als Mutter. Also ich bin immer eigentlich, ich berichte aus meiner Perspektive und das kann man auch so ein bisschen allgemein anwenden, denke ich dann. Also diese Probleme kann jeder haben, nur halt vielleicht ein bisschen in anderer Form. Und deswegen finde ich das wichtig, tatsächlich drüber zu sprechen, über seinen eigenen Struggle und über seine eigenen Sorgen, weil man damit, und das habe ich einfach schon in den letzten Jahren als Autorin viel erlebt, dass ich andere Mütter erreiche und dass sie sagen, ich bin so froh, dass du das aussprichst.
Ja.
Aber ich kann das tun, ohne irgendwie dreckige Wäsche im Netz zu waschen oder irgendwie konkret jemanden bloßzustellen oder Privates preiszugeben.
Ja, genau. Ich meinte, neben den Kindern, da ist ja auch eine Awareness drüber da. Ich merke es manchmal auch über die Partnerinnen oder auch über die Eltern. Ne, so.
Und
ich sehe natürlich die Verletzung durch die eigenen Eltern oder durch die Partnerinnen und so. Und gleichzeitig gibt es immer so einen Moment, wo ich denke, ne?
Also das ist auch bei mir zum Beispiel, mein Partner spielt auch ganz wenig eine Rolle bei mir, auch so in meinen Büchern oder sowas, weil der zum Beispiel überhaupt nichts damit am Hut hat. Den findest du nicht in sozialen Netzwerken und sowas. Und der möchte damit gar nichts zu tun haben. Und deswegen halte ich ihn da raus und ich kann das einigermaßen abstrakt halten und trotzdem über die üblichen Probleme sprechen, die Paare möglicherweise haben, ohne jetzt konkret zu werden.
Wenn wir auf den Neid zurückkommen, du sagst, okay, es ist nicht der schicke Kinderwagen, es ist nicht das große Auto, es ist eher vielleicht die Art, wie jemand ist und wie er nach außen scheint, damit umgehen zu können. Also, dass die Wohnung picobello erscheint, dass derjenige in sich ruht, dass er alles geplant hat oder so. Wie gehen wir mit diesem Neid um oder wie gehst du damit um?
Mir hat es eben geholfen zu schreiben und darüber zu schreiben, was in mir vorgeht. Und dann kommt nämlich auch die Rückmeldung von so vielen anderen, die sagen, genau das. Und das hilft mir natürlich auch. Also ich heile mich ja sozusagen selber durch mein Schreiben.
Was würdest du dann empfehlen, wenn jemand nicht schreibt, dann eher zu sagen, dann sprich dann doch drüber mit einer guten Freundin.
Genau, sprechen. Also es wird natürlich Menschen geben, denen man begegnet, die sagen, nein, ich verstehe das gar nicht. Also bei mir ist es wirklich alles wunderbar. Aber das, ob das dann wahr ist oder nicht, kann man mal dahingestellt lassen. Ich glaube, man sollte sich jemandem anvertrauen, den man gut kennt und den man mag und von dem man nicht Angst hat, dass er einen verletzt oder dass er einen nicht versteht. Und dieses drüber sprechen, das hilft so sehr. Und ich glaube auch gerade Mütter, die müssen sich verbinden und die müssen sich connecten. Als ich Babys hatte, war ich nicht wahnsinnig verbunden. Also da war, ich hatte nicht viele Babymütter um mich. Das hätte mir aber wahrscheinlich geholfen.
Also hast keine, wenn ich den typischen Krabbelkurs und Rückbildungskurs und sowas gemacht?
Das ist ja das tatsächlich, ich habe da mal drüber geschrieben, ich war einmal in so einer Krabbelgruppe und das ging ganz unangenehm für mich aus, weil es rausgestellt hat, dass es eine stark, stark christliche Krabbelgruppe war. Okay, das hat jetzt nicht zu meinen Vorstellungen gepasst. Und ich bin relativ desillusioniert aus der Gruppe rausgegangen und dachte, nein, das ist alles nichts für mich. Ich habe es dann gar nicht mehr versucht. Es gibt schon noch sehr traditionelle Mutterbilder und Mutterkreise. Und vielleicht sind die nicht das Richtige, dann muss man vielleicht noch mal weiter gucken. Mich hat es dann irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Trotzdem gebe ich den Rat, gerade an Mütter, verbindet euch in irgendeiner Form.
Wie hast du die Verbindung dann gefunden, wenn du sagst, damals war sie nicht da, die Verbindung zu anderen Müttern?
Tatsächlich online eigentlich. Also ich hatte zwei, drei wenige Freundinnen, die auch junge Kinder hatten. Das gab es dann schon so ein bisschen. Und auch als dann meine Kinder so im Kindergarten waren, man lernt ja dann doch auch andere Eltern kennen. Aber tatsächlich habe ich so richtig diese Mütter, die auf einer Wellenlinie mit mir waren, online gefunden, als ich mir das muss im Jahre 2015 gewesen sein, mein Twitter-Account eingerichtet habe. Und plötzlich waren die da alle. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh Gott, die fühlen sich alle wie ich. Und die sitzen auch mit einem Baby und einem kleinen Kind auf der Couch und fühlen sich irgendwie allein und unverstanden.
Lassen wir Eltern, insbesondere Mütter, zu sehr alleine als Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall. Weil die Gesellschaft annimmt, dass Mütter für Mutterschaft geboren sind. Dass Mütter das alles instinktiv können und dass Mütter ihre Erfüllung darin finden und dass die Mutterliebe etwas ist, die einfach sofort da ist und alles Negative ausradiert. Und deswegen nimmt die Gesellschaft an, dass Mütter einen ja gar nicht brauchen. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil Mütter brauchen jede Art der Unterstützung und vor allem auch emotionale Unterstützung.
Was wären die drei wichtigsten Dinge, die sich gesellschaftlich oder auch politisch ändern müssten, damit es Müttern hierzulande besser geht?
Also erstmal natürlich solche Dinge wie wirklich in der Politik Gelder rauszulassen für Betreuungsmöglichkeiten von Kindern. Wenn wir uns mal anschauen, was da an Kita-Plätzen noch immer fehlt und Mütter dann wieder an Herd und Küche und Couch mit Kind binden, ist schrecklich, weil wir so Mütter den Freiraum nehmen, sich auch entfalten zu können als Menschen. Aber auch die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit muss viel mehr gegeben sein. Auch das, was Eltern, was Mütter, was pflegende Angehörige leisten. Das wird immer so ein bisschen weggewischt oder als, ihr habt euch ja dafür entschieden, also macht es. Aber diese wahre Leistung, die dahinter steckt, dass das nicht anerkannt wird, das ist einfach ein großer Fehler. Das ist einfach schlecht. Und generell auch, ob es am Arbeitsplatz ist oder in den Möglichkeiten, die Müttern gegeben werden, da muss noch viel gemacht werden, dass Mütter tatsächlich gleichberechtigte Elternschaft auch leben können.
Also Ausbau der Betreuung und Anerkennung der Care-Arbeit, der unbezahlten oder Care-Arbeit.
Ja, Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wenn wir zurückdenken an die Corona-Zeit, wie furchtbar es Familien hatten, wie furchtbar und wie wir einfach alle im Stich gelassen wurden. Und ich saß mit einem Erstklässler zu Hause, dem ich Lesen und Schreiben beibringen musste und sowas, und komme dann irgendwann mit dem Kind zurück in die Schule und muss mir sagen lassen, ich habe ihm irgendwie falsch beigebracht, wie das kleine G geht.
No, really?
Yes. Und da fragst du dich halt wirklich, Leute, ich bin fast umgekommen vor lauter Struggle in dieser Zeit. Hört sofort auf, mir zu sagen, wie man ein kleines G schreibt. Es ist vollkommen egal. Wir sind da einigermaßen gesund aus der Sache rausgekommen. Das sind diese Dinge. Aber auch die Kinder wurden da viel zu wenig gesehen, was es für die Kinder für ein großer Einschnitt und für eine große Leistung war, was in der Zeit passiert ist. Und das hängt uns allen noch nach. Das hängt den Kindern noch nach. Das hängt den Eltern noch nach. Und da wird nicht unterstützt.
Ja, und selbst da, wo unterstützt wird, weil es gibt ja dieses Aufholpaket, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, ne? So ein Riesenpaket, da ist wirklich unfassbar viel Geld drin. Aber zumindest hier in NRW. Aufholen heißt dann, wir holen Mathe, Deutsch, ne? Und Englisch auf. Ne?
Ja.
Aber die Wunde ist ja die Erschöpfung. Die Wunde ist ja, dass ich alleingelassen wurde. Die Wunde ist, dass ich, ne, dass mein Stresspegel gestiegen ist, dass ich jetzt da bin und habe plötzlich Ängste als Jugendliche, ne? Oder als Kind habe ich jetzt Schwierigkeiten in der Schule. Weil das sind ja Dinge, die auf der sozial-emotionalen Ebene verankert sind. Und dann den Leuten on top noch zu sagen, jetzt macht ihr noch einen Nachmittagskurs in Deutsch, Mathe, Englisch, halte ich für den völligen falschen Ansatz. Aber es zeigt halt, wie verkorkst und wie blind da manche Akteure sind.
Ja, das Signal ist einfach, du musst jetzt diese Leistung nachholen, damit du wieder auf demselben Stand bist, damit wir in PISA-Studie wieder nach vorne kommen. Aber eben diese emotionalen Lücken, die da sind, die in die Kinder gerissen wurden und auch die Ängste, die geschürt wurden, mit denen auch wir in unserer Familie zu tun hatten.
Ja.
Da gibt's, ich meine, überleg mal, versuch doch mal für ein Kind heutzutage irgendwie einen Platz zu bekommen bei irgendwie in einer psychotherapeutischen Praxis oder sowas. Nee. Das ist alles ein furchtbarer Albtraum. Und da werden Eltern so allein gelassen. Und leider sind es immer noch ganz oft einfach die Mütter, auf deren Schultern diese ganze Sorge und diese ganze Last irgendwie liegt. Und das ist, ich finde es dramatisch und ich finde es gefährlich. Nee. Ja, also da muss einfach viel mehr drauf geschaut werden und viel mehr gemacht werden.
Ja, ich kenne das auch von Klienten teilweise, Geschichten. Dann hat jemand dann so ein schlechtes Gefühl gehabt mit dem Kita-Platz, den sie hatten, und hat den gekündigt, weil es dachte, das ist nicht gut für das Kind. Ne? Dann haben sie keinen neuen gefunden. Und jetzt müssen das Kind zu Hause betreuen. Ne? Und eigentlich hatten beide einen Arbeitsplatz, ne? Und das ist, abgesehen davon, dass das Kind sich natürlich nicht freut, ne? Ein Kindergartenkind, manche Kinder würden auch gerne Kontakte haben, und dann sitzt das ganze Tag allein zu Hause, ne?
Ist ja auch so wichtig für Kinder, also die brauchen die Sozialkontakte, die hätten die auch in der Schulzeit damals gebraucht, als die Schulen geschlossen waren. Es hat, glaube ich, ein großes Problem aufgeworfen, dass die Sozialkontakte gefehlt haben. Aber das ist ja auch, das ist so ein Witz, dieses, und dann suchen wir einen Kita-Platz, als ob wir in irgendeiner Form eine Wahl hätten.
Ja.
Wir müssen ja alle nehmen, was man bekommen kann. Und ich schreibe auch in meinem Buch darüber, auch über Angst, wie ich plötzlich Angst nochmal ganz neu kennengelernt habe, seit ich Mutter bin, weil dieser Beschützerinstinkt so groß ist, und du musst dein Kind morgens in die Kita bringen und hast vielleicht keine guten Gefühle dabei. Aber du hast auch keine Wahl.
Nee. Ja. Und in der Schule ist das genauso. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
In der Schule ist es genauso, ja.
Da ist das wirklich eine Hängepartie, ob du die Grundschule deiner Wahl bekommst, ob du die weiterführende Schule einen Platz bekommst oder ob du am anderen Ende der Stadt bist. Was in Köln sehr weit sein kann, ne?
Ja.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bist du dann, und dann bist du nicht in deinem sozialen Umfeld. Also das ist einfach.
Das ist furchtbar. Du kannst doch nicht einem 10-Jährigen antun, dass er sagt, so, du gehst jetzt ins Gymnasium, aber das Gymnasium ist halt erstmal eine Stunde entfernt und dafür musst du mit 5-mal umsteigen. Das geht doch nicht. Du kannst doch so ein 10-jähriges Kind nicht morgens um 6 auf die Straße schicken und sagen, hier, hast du eine Busfahrkarte? Also solche Sachen, da frage ich mich wirklich, was passiert denn eigentlich in der Politik?
Ja, zumal ich ja immer denke, also ich habe mal sowas wie Wirtschaftsplanung oder Städteplanung nebenher studiert und also war Teil des Studiums. Und wenn man was planen kann, ganz gut, sind es zum Beispiel Schulplätze auf eine Weise, ne? Weil du weißt einfach, okay, hier wird ein Kind geboren, 6 Jahre später braucht das einen Schulplatz. Ja. Ich mache ein Neubaugebiet. Okay, dann bräuchte es wahrscheinlich deine Nähe auch eine neue Kita. Ne? Also,
ja, das ist, also man versteht es wirklich nicht. Wir haben Glück gehabt, ich wohne so ein bisschen ländlich. Wir hatten dann diese Kita, zu der das Kind gehen sollte, und meine Kinder können hier am Ort mit ihrem Fahrrad zur Schule fahren und so. Das ist alles wirklich noch sehr Bullabü-mäßig. Aber ich sehe natürlich auch, wie es woanders ist.
Ja.
Und da lässt man eben auch, also das macht ja Eltern einfach totale Sorgen. Und wie soll man denn dann noch die ganze Zeit in Glück erstrahlen über Elternschaft, wenn solche großen Probleme auf einem lasten?
Wie gehe ich mit den Sorgen um? Du hast ja auch, das ist ja auch dieses, beschreibst du ja auch, wenn ich dann noch das Kind loslasse, wenn es in die Welt geht quasi. Früher sind die Kinder ja noch zum Kindergarten selbst, also ich zumindest, zum
gegangen. Ich glaube auch, ja.
Heute ist das, glaube ich, eher die Ausnahme. Aber in die Schule, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn die Kinder den Schulweg selbst bestreiten können oder generell irgendwo hingehen können. Finde ich zumindest wertvoll. Aber ich weiß von mir selbst, dass dann ein komisches Gefühl kam. Ne? Straßenverkehr, aber auch dann irgendwelche, hast man düstere Geschichten von Entführungen im Kopf. Wie gehst du mit dieser Sorge um?
Wie bist du umgegangen? Du kannst es nicht schaffen, diesen Kampf gegen die Angst und gegen die Sorge zu gewinnen. Das zu akzeptieren irgendwann, ist, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, diese Sorge, und wahrscheinlich auch, wenn das Kind mal 50 ist, diese Sorge und die Angst wird immer da sein.
Wow.
Und dann müssen wir ihr aber so einen Platz geben in unserem Leben und sagen, okay, wir müssen nicht die besten Freunde sein, aber setz dich da mal hin, ich kann dir mal einen Kaffee anbieten, aber dann lass mich auch wieder in Ruhe. Ja, ich glaube, das ist so die Art, vielleicht damit umzugehen, es ist auch einigermaßen zu akzeptieren, weil umso mehr wir dagegen ankämpfen, umso größer wird sie.
Was hat dir zuletzt Angst gemacht?
Eigentlich machen mir ständig Dinge Angst. Also wenn meine Kinder nicht zu genau vereinbarten Zeit zu Hause sind, habe ich schon Fantasien im Kopf. Wenn sie sich irgendwie schlapp und komisch fühlen, habe ich schon Fantasien im Kopf. Wenn ich mit meiner Tochter heute Mittag wieder Latein lerne und merke, sie kriegt das überhaupt nicht hin, dann denke ich gleich wieder an, sie bleibt sitzen, Schulausschluss etc. Das kann natürlich sehr schnell alles sehr groß im Kopf werden und ich neige dazu auch. Aber dann muss ich auch wieder mich runterbringen und sagen, naja, auch das wird wieder gelingen. Und vor allem finde ich es interessant in der Rückschau. Überleg mal, worüber du dir Sorgen gemacht hast, als dein Kind vielleicht 3 war. Und dann denkst du, ach Gott, ja, das ist mir nämlich heute Morgen tatsächlich eingefallen, als ich gesehen habe, wie mein Sohn, der jetzt 9 ist, sich Socken angezogen hat. Und dann dachte ich, ah krass, wir hatten mal so eine Zeit, da hat er sich geweigert, sich Socken anzuziehen. Was hatten wir jeden Morgen für einen Kampf mit diesen Socken? Ja? Und ich war völlig verzweifelt und dachte, nie wieder wird mein Kind Socken anziehen und sowas. Und irgendwann hört es einfach auf. Und dann ist es vorbei. Und es ist alles so, dieses Wissen, dass alles irgendwie so ein bisschen auch eine Phase ist und dass alles auch vorübergeht. Und das hilft total. Und deswegen macht es Sinn, immer mal wieder zurückzugucken und zu merken, was man schon alles geschafft hat.
Ja, ich musste schmunzeln, weil ich beim Thema Schnuller, ne, und wenn Kinder dann zu lange den Schnuller haben, oder man denkt, die haben den zu lange, und das hilft meistens die Vorstellung, wie das im Abitur ist, ob der Abiturprüfung sitzen wird und den Schnuller hat, das Kind.
Genau, also das relaxt mich dann auch immer wieder. Auch so Einschlafbegleitung, großes Thema.
Ja,
und auch meine Kinder mit 9 und 11 finden es schon noch gut, wenn ich da noch eine Weile bei ihnen bin. Und ich dachte immer, naja, sowas hört ja vielleicht mit 3 auf. Aber wenn man es irgendwann mal akzeptiert hat und sich denkt, naja, wenn die mal 20 sind, werden sie ja wohl nicht mehr bei mir im Bett schlafen. Also es geht tatsächlich, ist radikale Akzeptanz eigentlich so meine Lösung für alles. Es geht vorbei, es wird besser werden, es wird aber vor allem anders. Es kommen neue Probleme und alte hören auf und wir können morgen drüber lachen, worüber uns wir gestern noch gesorgt haben.
Du beantwortest ja auch viele Fragen von deinen Leserinnen. Mhm. Welche Fragen werden dir am meisten gestellt? Was sind die drei, Top 3 Fragen, wo du denkst, ah ja, das sind die Klassiker, die kommen immer wieder?
Schlafen, natürlich, großes Thema. Alle Eltern sind komplett übermüdet, wahrscheinlich die ersten 10 Jahre mindestens der Elternschaft. Ja. Wie kann ich mein Kind zum Schlafen bringen? Wie schläft es durch? Wann kommt es nicht mehr in mein Bett? Auch bei uns immer noch ein Thema. Schule ist ein weiteres großes Thema. Mein Kind hat Angst vor der Schule, mein Kind macht keine Hausaufgaben machen, mein Kind kann sich nicht konzentrieren. Das ist auch überall das Gleiche. Das Geschrei am Nachmittag, gerade wenn die Hausaufgaben kommen, oder morgens Bauchweh vor der Schule, das sind große Themen. Und auch natürlich sowas wie schaffe ich es mit meinem Partner irgendwie, den Haushalt und dieses ganze Mental Load und den ganzen Care irgendwie einigermaßen gerecht aufzuteilen. Und das ist auch sowas, wo ich denke, da muss jede Familie für sich ihren Weg finden. Für die einen ist 50-50 möglicherweise eine passende Lösung. Und die schreiben sich vielleicht auch ganz genau auf und teilen sich das auf. Und andere sagen, nee, das ist okay, ich mache dafür ein bisschen mehr, dann macht der andere davon ein bisschen mehr. Ich denke, das muss so gefühlsmäßig für jede Familie einfach passen.
Wobei es tatsächlich aufschlussreich ist, mal diesen Fragebogen auszufüllen. Es gibt ja von, glaube ich, Equal Care heißt das, oder?
Ja.
Gibt es diesen Fragebogen Mental Load Test. Den kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist als Mann manchmal sehr aufschlussreich dann.
Mit dem Gefühl, also ich sehe das einfach in vielen Familien und auch in diesen in den Fragen der Frauen gerade, die mich lesen, dass viele Männer schon noch der Meinung sind, das Kind ist halt mehr so die Aufgabe der Mutter, weil die Mutter die steht dem Kind halt in irgendeiner Form näher oder die Mutter ist ja dafür gemacht oder die Mutter hat da andere Instinkte. Und dazu sagen, dass das ist einfach nicht so. Also das wurde uns halt lange Zeit so eingeredet, aber wir Mütter kommen genauso ahnungslos in diese Elternrolle rein, wie die Väter das tun. Das auch mal sich klar zu machen, und das müssen sich einfach auch die Männer klar machen, dass nur weil wir das Kind geboren haben und vielleicht auch stillen zum Beispiel, dass wir deswegen nicht die Alleinverantwortliche sind.
Gibt es Fragen, die dir zu selten gestellt werden? Welche wären das?
Vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Frage nach den Gefühlen. Was mache ich mit meiner Wut zum Beispiel? Oder was darf ich so fühlen? Und dann möchte ich nämlich ganz einfach, damit ich ganz oft schreien kann, ja, du darfst so fühlen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, da ist das, und das ist ja so ein bisschen mein Anliegen. Ich möchte Müttern sagen, ihr dürft zu allen Gefühlen, die ihr habt, stehen. Und keines der Gefühle, auch wenn sie vielleicht gesellschaftlich negativ irgendwie besetzt sind, schmälern eure Liebe. Und ich weiß, dass wenn du mir sagst, dass du gerade ganz arg genervt von deinem Kind bist und dass du vielleicht sogar wütend bist, dann weiß ich trotzdem, dass du dein Kind liebst. Das musst du nicht nochmal im Nebensatz erwähnen. Das ist ja auch so eine Muttersache. Wir sagen, oh, das Kind nervt mich, ich liebe es aber natürlich trotzdem. Der Satz darf fallen, der muss nicht gesprochen werden. Das darf einfach angenommen werden.
Wieso fällt uns das so schwer, diese Sätze auszuhalten, als Aussprechende, als aber auch als Hörende?
Ja, das ist irgendwie, haben wir das verlernt eben, glaube ich, als Gesellschaft. Negatives Aushalten haben wir verlernt. Also den Schmerz anderer auszuhalten. Ich habe da mal in dem vorherigen Buch in Bauchfrei drüber gesprochen, zum Beispiel auch beim Thema Fehlgeburten, wie ja öffentlich eigentlich so immer die allgemeine Meinung herrscht, dass wir die ersten 3 Monate nicht über die Schwangerschaft sprechen sollen, weil falls noch was schief geht. Aber wen schützen wir denn damit? Schützen wir die Frau, die das dann totschweigen soll, oder schützen wir die anderen, die das nicht aushalten können? Und genau das ist das. Also wir müssen lernen, einfach auch das aushalten zu können. Und wenn wir eine Mutter vor uns haben, die nervlich am Ende ist und nicht mehr kann, dann dürfen wir uns nicht hinstellen und sagen, du wolltest es doch so, oder es ihr ausreden oder irgendwas, sondern wir müssen mit ihr zusammen das aushalten.
Wie lernen wir das? Damit Mitgefühl drauf zu schauen?
Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, das ist so schwierig. Man kann immer wieder daran appellieren und vielleicht hilft es, es zu sagen, damit so ein bisschen ein Klickmoment in den Köpfen entsteht, weil das ja bei uns automatisch kommt, dass wir, selbst wenn ein Kind hinfällt, möchten wir ja sofort sagen, es ist nichts passiert, alles ist gut. Ertappe ich mich total auch. Wenn wir es uns immer wieder klar machen, dann kann das schon der erste Weg sein. Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Gesellschaft da so schnell so richtig umerziehen können. Vielleicht braucht es ja die neue Generation, die nachfolgenden Generationen, denen wir das jetzt besser beibringen.
Gibt es Fragen, die dir gestellt werden, auf die dir zumindest im ersten Moment überhaupt keine Antworten einfallen?
Naja, es gibt einfach viele Fragen, da gibt es keine Lösung in dem Sinne. Da kann ich nur sagen, versuch es irgendwie mit Humor zu nehmen oder es geht schon vorbei oder uns geht es allen so oder ich sehe dein Problem. Ich bin auch ein Mensch, weil wir das auch so in unserer Gesellschaft gelernt haben, ich möchte gern Lösungen anbieten. Ich möchte gern sagen, ja, aber wenn du das jetzt so und so machst, dann wird's super. Das meistens sogar nicht zu können, fällt mir auch schwer. Und dann muss ich einfach irgendwie sagen, ja, so ist das. So ist das. Lass uns versuchen, irgendwie trotzdem noch das Beste rauszuholen. Und bei mir ist immer Humor einfach auch so ein Mittel, zu sagen, versuchen wir doch irgendwie zusammen darüber zu lachen.
Wie schaffst du es mit so viel Zuversicht und Humor ins Leben zu blicken?
Wahrscheinlich ist das einfach so meine Natur irgendwie. Also ich bin natürlich auch manchmal verzweifelt und traurig und super wütend und ich bin grundsätzlich ein emotionaler Mensch. Aber bei mir lichtet sich das relativ schnell. Also so Wut und Verzweiflung, das löst sich relativ schnell von alleine bei mir auf. Und ich schaffe das irgendwie, das in Humor oft zu verwandeln. Das ist möglicherweise auf jeden Fall mein Glück, so dass ich vielleicht dadurch so ein bisschen mehr Erfüllung für mich finde oder nicht ganz so sehr versinke in dem ganzen Struggle und dem ganzen Ärger. Das ist aber, glaube ich, nichts, was man lernen kann.
Okay. Du hast es also nicht irgendwo gelernt bei dir in der Familie, dass da jemand sehr schon humorvoll auf die Dinge geblickt hat oder so? Oder?
Nein, nee. kann ich jetzt nicht so sagen.
Nee. Ist eher deins, ja.
Ist eher meins, aber ich glaube, das hat mich ganz oft gerettet, sozusagen. Ja. Also gerade dieses, und das ist ja auch, ich sage das schon im Vorwort dieses Buches, wir sitzen irgendwie alle im selben Boot und wir sitzen alle in derselben Scheiße und versuchen wir doch irgendwie darüber zu lachen. Und ich glaube, das ist das, wenn ich, wie ich tatsächlich vielleicht Müttern irgendwie ein bisschen helfen kann, indem ich ihnen ein bisschen lustige Stunden verschaffe, indem sie ihren Alltag sehen, den ich irgendwie humorvoll überspitzt darstelle und sie merken, ja, vielleicht ist es auch nicht das schlimmste Problem der Welt, wenn das Kind keine Socken anzieht. Dann geht's halt barfuß.
Ja, danke dir, Marlene. Also danke dir für das Gespräch, aber auch für deine ganze Arbeit, deine ganzen vielen Bücher, die du geschrieben hast, die den Humor und die Zuversicht und den Beistand, den du auf Instagram versprühst. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so gerade rum? Instagram weiß ich. Gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind?
Tatsächlich bin ich eigentlich nur noch bei Instagram. Es ploppen ja immer mehr neue Netzwerke auf. Aber ich verliere den Überblick und ich kann das auch nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Ich kann nicht 50 Netzwerke nebeneinander bedienen. Ich bin bei Instagram, da tue ich mich schon teilweise schwer, wenn ich jetzt plötzlich ein Reel machen soll oder sowas. Ich glaube, ich gehöre einfach nicht zu diesen Digital Natives mehr. Es ist alles für mich harte Arbeit, was mit dem Internet zu tun hat. Deswegen, man findet mich dort. Da kann man mir schreiben, da kann man mit mir sprechen, da kann man mir eine Frage stellen. Und sonst vielleicht auch mal im wahren Leben. Ich bin auch mal auf Lesungen oder sowas. Und da freue ich mich, wenn man kommt.
Und die Lesungen, wo finden wir Termine? Finden wir auf deiner Homepage?
Auch das habe ich nicht. Eine Homepage gibt es bei mir nicht. Wow. Das würde wieder mehr Aufwand erfordern, den ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Vielleicht ist das nicht so schlau von mir, aber Instagram ist ja schon praktisch wie eine Homepage für mich.
Da finden wir die Termine.
Da findet man auch Termine, wenn es welche gibt,
okay.
Genau.
Gut, okay, super, ja. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe auch, glaube ich, was habe ich hier, Xing und Twitter sogar dieses Jahr oder Ende letzten Jahres gelöscht, ja.
Es gibt noch meinen Twitter-Account, den läuft auch noch so, aber ich mache da eigentlich nichts mehr, weil es ist wirklich kein schöner Ort mehr.
Genau, leider. Ich habe so über ein Jahr lang lag er brach und dann habe ich ihn gehen lassen, wirklich auch, dass ich es gelöscht habe. Ne? Insofern kann ich dich gut verstehen.
Ja.
Ja, danke dir. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich alle meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Also ich glaube, ich unterscheide mich in meinem Muttersein stark in der Art, wie meine Mutter selber Mutter war, weil ich eben versuche, Dinge auszuhalten und versuche, wirklich dieser feste Fels in der Brandung zu sein. Und wenn in dem Kind der Sturm tobt und in mir tobten oft starke Stürme als Kind. Ich war ein wütendes Kind. und das wurde nicht mit mir ausgehalten. Ich glaube, das möchte ich jetzt auch gar nicht als Bösartigkeit meiner Mutter hinstellen. Das hat man damals wahrscheinlich nicht gemacht. Dann hieß es, jetzt gehst du in dein Zimmer und wenn du dich beruhigt hast, dann kommst du wieder. Und ich habe das gelernt und dass ich für meine Kinder, dass sie wissen, ich bin da, auch wenn sie sich von ihrer vermeintlich schlechtesten Seite zeigen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Meine Eltern waren immer sehr weltoffen und tolerant und haben mir ein gutes Bild von Menschlichkeit vermittelt, insofern, dass ich nicht irgendwie eng im Denken wurde, sondern wusste, wir sind für alles offen und jeder soll sein Leben leben, wie er das gerne möchte.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so, was sind deine drei Wahrheiten über das Elternsein oder was ist das Wichtigste?
Welche wären das? Sprecht miteinander, sprecht in der Partnerschaft miteinander, tauscht euch aus und sagt euch, vielleicht setzt ihr euch einfach jeden Tag mal zusammen und erzählt euch kurz, was war heute gut, was war heute schlecht, wie geht es mir? Das finde ich wichtig. Habt Zuversicht, dass alles irgendwie auch immer wieder gut wird und dass Elternschaft im Grunde, im Kern, was ganz, ganz Wunderbares und Erfüllendes und Tolles ist. Und lasst euch von diesem, das Kind ist heute Nacht 15 Mal aufgewacht, nicht alles vermiesen. Also alles wird irgendwie gut und alles wird sich ändern und Elternschaft ist im stetigen Wandel. Deswegen macht euch in den Momenten nicht so viel Sorgen. Ja, und auch dieses, sucht euch andere Eltern, vernetzt euch, findet vielleicht gemeinsame Hobbys irgendwie, was könnte man als Familie zusammen unternehmen, sucht euch Familien, mit denen ihr in Urlaub fahren könnt, weil Urlaube sind eine riesen Enttäuschung am Anfang, wenn man merkt, um Gottes Willen, der Alltag kommt ja einfach mit, es gibt ja gar keinen Urlaub mehr, da kann manchmal gut sein, wenn man zu mehreren Erwachsenen ist, also tatsächlich so ein bisschen auch dieses Dorf sich schaffen.
Also sprecht miteinander, habt Zuversicht und vernetzt euch.
Ja.
Marlene, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war die Folge mit Marlene. Wenn du jetzt sagst, oh, das war spannend, gerade dieser Punkt, dass es da so Gefühle gibt oder Themen, denen ich schon mal ausweiche, vielleicht auch nur im Gespräch mit der Nachbarin, dann habe ich was für dich. Auf meiner Webseite in den Shownotes zu dieser Folge findest du eine Übung zur Erkundung von diesen unangenehmen Gefühlen. Ganz einfach, ganz leicht, ganz simpel. Es gibt dazu ein Arbeitsblatt, kannst du dir einfach runterladen und ein bisschen malen. Das findest du auf christopher-end.de. Dort findest du auch alle Informationen zu dem großen Programm Wut mach's gut oder zu dem Wochenende in Verbindung Anfang Mai oder, wie gesagt, das wird ja auch immer aktualisiert, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Schau einfach auf christopher-end.de, da findest du viele Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, wenn du das möchtest. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen, dafür, dass du eingeschaltet hast. Denn die Tatsache, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören, dass du ganz aktiv nach Wissen, Input, Motivation und Inspiration suchst, Das zeigt doch, wie wichtig dir, ja, wie wichtig dir das Wohlergehen deines Kindes ist, wie wichtig dir diese Beziehung ist und dass du bereit bist, da zu lernen. Dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe dir und bis bald.